Einer, der davon gesprochen hat und es immer wieder bedacht hat, ist Paulus. Und er schreibt im Römerbrief Kapitel 7. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das treibe ich voran. Wenn ich aber gerade das tue, was ich selbst nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also folgende Gesetzmäßigkeit, dass mir, der ich das Gute will, das Böse nahe liegt. In meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes, in meinen Gliedern aber nehme ich ein anderes Gesetz wahr, das Krieg führt gegen das Gesetz meiner Vernunft und mich. Und mich gefangen nimmt durch das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem Todesleib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Soweit der Apostel Paulus. Wie ihr seht, ist das Auftakt einer Predigtreihe in der Passionszeit zu den vier Themen, die dort genannt sind: Sünde, Schuld, Leiden und Gericht. Heute, es war ja unüberhörbar, schneidet Paulus für uns dieses Thema der Sünde an. Und er ist einer, der gründlich nachgedacht hat. Der gründlich nachgedacht hat über die Widersprüche unseres menschlichen Lebens. Die Widersprüche, die uns Tag ein, Tag aus vor Augen geführt werden. Und die wir wahrscheinlich auch mit uns selber erleben und durchleben. Die Menschen wissen, was dem Frieden dient und der Wohlordnung. Sie wissen es. Und das Ergebnis, was dabei herauskommt, beunruhigt uns mehr und mehr. Wir wissen um die Eskalation des Hasses. Und nicht nur im Nahen Osten, auch in der nahen Nachbarschaft. Wir wissen darum. Wir wissen, beim Hass verlieren alle. Und eigentlich müsste man doch jetzt sagen, jetzt hören wir auf mit dem Quatsch. Aber es geht nicht. Warum nicht? Darüber hat Paulus nachgedacht. Einer, der gründlich nachgedacht hat und am Ende, ja, man kann sagen, mit den Nerven fertig ist. Ich elender Mensch, das meint ja nichts anderes, ne? Und einer, der sich nicht in Sprüche flüchtet, ja, wir kriegen das ja schon alles wieder hin. Oder wie die Kölner dann immer sagen, et het ja noch immer jutje jänge, ja? Aber bitte, zu welchem Preis? Einer, der nachgedacht hat, keine Sprüche gemacht hat und vor allem darunter gelitten hat. Er hat das Gute schon würdigen können. Aber er denkt prinzipiell, die Erfahrung, seine Erfahrung, unsere Erfahrung mit ihm, denke ich, das Gute ist nicht stabil. Das Gute ist nicht ein tragendes Element. Der Abbruch ist schneller als der Aufbau. Oder nochmal anders, das Gute ist eine wackelige Angelegenheit. Warum ist es so? Was fährt denn dazwischen, dass es immer wackelt? Darüber hat Paulus nachgedacht. Und Paulus nennt das, was dazwischen fährt, Sünde. Was dazwischen ist. Sünde, die wie eine Sucht erlebt wird. Sünde ist nicht Sucht, aber sie wird so erlebt, ja, man kommt aus dem Einfluss nicht alleine mehr raus. Man kommt alleine als Menschheit daraus nicht mehr heraus. Man hat versucht, immer wieder neue Programme aufzulegen. Der letzte große Entwurf war der Kommunismus. Gescheitert. Man kann nicht sündigen. Das ist die Erfahrung. Man kann nicht sündigen. Der Mensch kommt da alleine nicht heraus. Und er hat sich auch Strukturen geschaffen, in denen sich diese Macht geradezu festgekrallt hat. Wenn wir von Sünde reden, müssen wir nicht nur an das persönliche Erleben und das menschliche Erleben denken, nicht nur individualistisch, sondern es gibt eben auch Strukturen, in denen sich diese Macht festgekrallt hat. Vor kurzem hörte ich einen, der von der modernen Dämonie sprach. Und er sagte, die moderne Dämonie ist, dass wir uns als Menschen eindimensional festgelegt haben. Und zwar nur noch wirtschaftlich über den Menschen zu denken. Ja, da ist was strukturell, was wir gar nicht so mit, ich entscheide mich mal und schon ist es anders, geregelt ist. Nein, da hat sich auch diese Macht, die dazwischen ist, festgekrallt. Diese Macht ist ansteckend, sie ist besitzergreifend. Paulus sagt, sie ist Verhängnis. Sie ist wie ein Zwang von außen, aber zugleich nicht nur von außen, sondern auch von innen ein innerer Drang. Paulus redet von der Sünde an solchen Stellen. Er meint damit auch weniger ein Tun jetzt, ich bin Sünder, sondern er denkt ja noch tiefer, er denkt über Sünde als ein Sein. Sünde ist ein Hilflossein gegenüber dieser Macht. Es ist ein Anfälligsein. Ja, es ist auch ein Ausgeliefertsein. Wir denken eher an ein Tun, wir reden dann vom Sündigen. Aber Sünde ist noch mal mehr und noch etwas anderes als Scheitern. Sünde ist noch mal etwas anderes als Schuld. Sie kann sich natürlich darin zeigen. Die Sünde kann sich im Scheitern zeigen. Sie kann sich in der Schuld zeigen und vielen anderen Dingen auch. Aber nicht jede Schuld ist auch Sünde. Ja? Manchmal ist da, wo wir schuldig werden, vielleicht einfach Vergesslichkeit oder wenn ich einen Autounfall verschuldet habe, dann vielleicht meine Dusseligkeit oder was auch immer. Aber nicht jede Schuld hat mit Sünde zu tun. Sünde ist noch einmal etwas, was dahinter ist. Diese Macht, die ständig dazwischen ist. Die Macht der Lüge, wie man jetzt sieht, der Oppositionspolitiker, der in Moskau erschossen wurde. Dass ein Mensch getötet wurde, hinterlistig, ist schon schlimm genug, als dass sich jetzt die Lügen von der einen, von der anderen Seite wie eine Dornenhecke drum herum ranken. Seht ihr, das ist eine Folge dieser Macht. Nicht nur der Tod, sondern die Lügen, die sich darum ranken. Der Mensch kann nicht mit sich selbst neu anfangen. Das ist die Tragik, die Paulus hier zeigt. Ja? Als ob man, das wäre so, als ob man jetzt in Moskau sagen würde, wir hören jetzt ab sofort mit dem Quatsch aus, weil es nur noch Hass bringt. Und wir merken, es geht nicht. Und wir merken auch, dass es woanders nicht geht, auch bei uns nicht geht. Da sagt Paulus, ich elender Mensch. Da redet Paulus von Verhängnis. Und dieses Verhängnis kann man eben auch so beschreiben. Ich kann nicht, oder der Mensch kann nicht aus sich selbst heraus mit sich neu anfangen. Das ist eine Tragik. Und deswegen sagt er, ich elender Mensch. Man kann es ihm nachempfinden, nicht nur im Blick auf uns selbst, sondern im Blick aufs Menschsein. Ich elender Mensch, sagt einer, nicht weil er selbst so ein schlechter Mensch ist, sondern weil er ums Menschsein weiß, um dein Menschsein und auch um mein Menschsein. Und manchmal ahnt man ja, wozu man auch selbst fähig wäre. Und Paulus spricht nicht nur hier, auch an anderen Stellen davon, dass Sünde viele Gestalten hat. Zum Beispiel Sünde hat die Gestalt des Misstrauens tief in uns. Und das wissen wir ja, Misstrauen ist eine Macht. Eine Macht, und die hat Macht, sie hat Kraft unter Menschen. Und sie hat vor allen Dingen diese eine Kraft, uns von Gott zu entfremden. Sie verwickelt uns in das hinein, was ich mal Gottesverschluss nennen möchte. Ja, Gottesverschluss. Vor Gott verschlossen zu sein, das erreicht diese Macht. Paulus beschreibt sie in Kapitel 1 und er redet davon, dass wir dahingegeben sind. Wir sind eingeschlossen. Wir kommen von uns aus nicht mehr da raus. Misstrauen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel ist dieses Misstrauen plötzlich da. Sollte Gott uns wirklich das Gute gönnen? Im Paradies, ja, die Frage. Schon hast du das Misstrauen. Und schon können sie nicht mehr Gott unbefangen nachher begegnen im Garten, wo man sich doch immer getroffen hat, in der Abendkühle. Sünde kann die Gestalt des Misstrauens haben, kann die Gestalt der Zerstörungswut, der Manipulation, der Lüge haben. Sünde kann die Gestalt auch der Macht der Gewohnheit haben. Sünde kann sich in der Verzweiflung zeigen. Das kann man gut bei Kain nachvollziehen. Ja, der Kain, der da, wo es steht dort auch, die Sünde lauerte auf ihn und plötzlich kam es zu dieser Begegnung, zu dieser Infizierung, könnte man sagen. Und dann kommt es zu diesem Ergebnis, dass er am Ende tödlich verzweifelt ist. da zeigt sich die Sünde in dieser tödlichen Verzweiflung, dass Kain sagt, es hat doch keinen Zweck mehr mit mir. Und ihr wisst, wie es weitergegangen ist, dass Gott ihm ein Zeichen gibt und sagt, du sollst leben. Du sollst leben. Ich bin stärker als diese Macht, die dich in die Verzweiflung getrieben hat. Die dich in den Gottesverschluss hineingestürzt hat. Sünde kann sich in der Verzweiflung zeigen. Und dann kann man eben nicht sagen, reiß dich doch zusammen, reiß dich am Riemen, kehr um. Einem Verzweifelten kannst du das nicht sagen, mit ihm kannst du so nicht reden. Wenn ein Mensch verzweifelt ist, dann verbietet sich alles Reden mit erhobenen Zeigefinger oder mit ausgestreckten Finger. Ein Verzweifelter braucht anderes. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Entscheidende. Das braucht ein Verzweifelter. Das braucht die Menschheit. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, denn der kommt in unseren Gottesverschluss hinein und der fängt neu mit uns an. Und tief in uns wird Glaube durch Christus und Glaube mit Christus. Glaube, der in unserem Innersten in Gott gründet. Glaube, der Schluss machen kann mit diesem unseligen Verweigern, diesem unseligen sich Gott verweigern wollen. Oder noch mal anders gesagt, sich partout das Gute nicht gönnen wollen, das Gott mir anbieten will. So zeigt sich manchmal die Sünde. Oder ich würde oft sagen, ja, das ist das Eigentliche. Ne? Das ist das Eigentliche, sich partout das Gute nicht gönnen wollen, das Gott mir anbieten will, weil ich sage, von dir erwarte ich nichts Gutes mehr und von dir kommt auch nichts Gutes mehr. Sünde in der Gestalt, sich das Gute nicht gönnen wollen, das Gott für uns an. Lieber verrecke ich. Es hat ja doch keinen Zweck zu glauben. Was kommt denn dabei heraus? Die Verzweckung des Glaubens, auch darin steckt etwas von Verzweiflung. Ein Beispiel zu diesem sich das Gute gönnen oder nicht gönnen. Ein Mensch hat eine tiefe Sehnsucht in sich. Er will angesehen sein. Ein Mensch, der die Sehnsucht in sich trägt, schön zu sein. Und jeder Mensch hat diese Sehnsucht in sich, schön zu sein. Das ist nicht eine Frage der Werbeindustrie, sondern das ist eine Frage, bin ich es wert, angesehen zu werden? Die tiefe Sehnsucht eines Menschen, der vielleicht gestoßen wurde und getreten wurde. Und jetzt wird diese tiefe Sehnsucht missbraucht von der Einrede oder von der Idee, ich gehe ins Kaufhaus und klaue mir den besten Mantel und dann bin ich schön. Das kann man ja verstehen. Man versteht auch den tiefen Antrieb, der dahinter steht. Die tiefe Sehnsucht verbindet sich mit der Sünde wie eine Kordel. Ja, ich habe mal extra so eine mitgebracht. Da haben wir zwei oder noch mehrere Stränge, die immer wieder miteinander verwoben sind. Und so ist das ja. Selbst das Gute, die Sehnsucht, angesehen zu werden, die Sehnsucht danach, schön zu sein, ist doch was Gutes. Und dann kommt diese Macht, die der Paulus Sünde nennt und die ich jetzt schon in einzelnen Details beschrieben habe, die Macht der Verzweiflung, und mischt sich sozusagen mit dem anderen. Und ich habe extra einen Strick genommen, weil man dann ja auch schön sagen, und dreht dir einen Strick daraus. Das ist die Macht, von der Paulus redet, die aus dem, was in uns ist, was ja auch gut ist und zu verstehen ist, die dreht dir einen Strick raus. Was kommt dabei heraus am Ende, auch bei dem Beispiel Frust, Schuld? Und was wäre denn, jetzt überlegen wir in die andere Richtung, was wäre denn, wenn ich mir das Gute gönnen könnte, das Gott für mich hat? Ist es möglich, Gott hören zu können, tief in unserem Innern, ganz tief unten zu hören, mein Kind, du bist schön, was brauchst du mehr? Kann man das hören? Wenn Christus uns dazu befreit hätte, von ihnen tief unten glauben, vertrauen können und diesen Satz hören, dann hätte das andere keine Kraft mehr. Versteht ihr das? Dann wird kein Strick mehr gedreht. Weil einer mir sagt, du bist schön. Ich schaue dich an. Weil du es wert bist. Und ich gönne mir das. Ich sage nicht, bloß nicht, nein. Oder wie auch immer. Lass das mal an dich heran. Du spürst etwas, dass er mit dir neu anfangen will. Und nicht nur einmal. Ganz tief in dir tut sich eine Quelle auf, die wie Wasser das Bittere wegspült, immer wieder beständig. Heiliger Geist, der in uns Glauben anfängt, immer. Ich elender Mensch, sagt Paulus, und das zieht dich runter. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn, das zieht dich hoch und zieht dich hoch und das zieht dich hoch und immer wieder. Die Macht der Verzweiflung ist gebrochen. Gebrochen das gnadenlose System. Macht ist gebrochen. Oder in einem Bild gesprochen, stellt euch ein Haus vor, die Statik. Und wo ein Riss an entscheidender Stelle dieses Hauses passiert ist, da wisst ihr, dieses Haus wird einbrechen. Es steht noch, aber bald kracht es ein. Ich nehme dieses Haus nochmal und übertrag es jetzt, der Riss im Gottesverschluss, in unserem Gottesverschluss, so bezeugt es Paulus, der Riss ist das Kreuz. Da zeigt sich, dass da ein Riss schon drin ist, dass er wird nicht beständig sein, dieses alte System. Wenn du mit dir und wenn du mit deiner Welt ins Verzweifeln trudelst, bitte, dann schau diesen Riss an. Dann schau ihn an. Schau ihn an wie ein Haus, das einen Riss hat und du weißt, es bricht zusammen. Versteht ihr, wenn ihr euch das so vor Augen oder vors Innerste hineinnehmt, dann wisst ihr, das hat seine Zeit gehabt. Ja, es steht noch, aber es wird zusammenbrechen, weil da der Riss ist, der ist deutlich zu sehen. Christus hat Neues angefangen, sagt uns Paulus. Und er hat dieser Macht, der Sünde Zeit seines Lebens ins Auge geschaut. Lest das Markus-Evangelium im Bibelgespräch, tun wir das und immer wieder begegnen wir Jesus, der dieser Macht ins Auge geschaut hat und Menschen befreit hat aus dieser Verzweiflung. Ich las vor kurzem eine Szene aus den Prozessen vor dem Volksgerichtshof, damals während der NS-Zeit. Und der am Attentat beteiligte Graf Molke schrieb, dass von diesem erbärmlichen Richter Freisler vom Volksgerichtshof die alle angeschrien wurden. Die konnten, ja, waren wie gelähmt. Aber Molke schreibt, alle anderen hat er angeschrien und gedemütigt und ich habe ihn eiskalt in die Augen geschaut und habe ihn angelächelt. Ich bin der Einzige, den er nicht angeschrien hat. Mich hat er ernst genommen. Und dann dachte ich, genau, das war Jesus. Er hat zu seinen Lebzeiten diesen Mächten ins Auge geschaut. Und sie wussten, da haben wir keinen Bestand. Der Riss, das Kreuz. Und mitten in der schärfsten Infragestellung, die ja auch das Kreuz bedeutet, was hören wir da? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Riss. Da hat die Macht, diese unselige Macht, ihre Macht verloren. Da ist der Riss. Und da scheint das Licht des Neuen hindurch. Auferstehung des Lebens mit Gott. Christus mit uns, der neu mit uns anfängt. Und wir lassen neu mit uns anfangen. Bekehrung ist jetzt Umkehr zur Zukunft. Dank sei Gott. Durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ein Befreiungsschrei. Eben nicht, Paulus sagt eben nicht, Dank sei dir, Christus, jetzt kann ich wieder ein anständiger Mensch sein. Das sagt er eben nicht, sondern er bindet an Jesus. Bei Paulus habe ich gelernt, nicht wie eine ja, nicht so sündenkonzentriert zu leben, sondern ich habe eine neue Erfahrung gemacht. Ich habe tiefes Vertrauen erlebt. Ich habe mit diesem Christus etwas Unglaubliches, nein, was höchst Glaubliches erlebt in mir. Und in diese Erfahrung kehre ich immer wieder ein, dieses tiefe Vertrauen. Da ist der Riss, was ich mit mir und anderen erlebe, was von dieser Macht infiziert ist, das hat kein Bestehen. Ich bin realistisch genug, diesen Einflussbereich dieser Macht, die Paulus Sünde nennt, nicht zu unterschätzen. Die Treffer bleiben, aber es ist nicht mehr entscheidend. Und wir müssen heute Morgen auch nicht so krampfhaft tun, als sei die Welt für uns jetzt hier in Ordnung. Oh nein, die Treffer bleiben. Aber wir können, und das finde ich viel wichtiger, Erfahrungen austauschen, was uns berührt hat, was uns geholfen hat, ins Neue hineinzukommen. Welche Erfahrungen wir gemacht haben mit diesem Christus. Sodass wir zurückfanden in dieses tiefe Vertrauen, das uns vor Verzweiflung bewahrte. Dass wir austauschen, was uns hilft, ins Neue zurückzukehren, das Neue, das wir bereits erfahren haben, wo wir den Riss auch mitten im Leiden an uns, wo wir den Riss gesehen haben und aufatmen konnten, erzählen wir von unserem Aufatmen. Erzählen wir einander von den Erfahrungen, die wir mit Paulus teilen, wo er schreibt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und bitte, jetzt kommt mir zu Hilfe. Ich möchte, dass der Funke überspringt. Solcher Erfahrungen, solchen tiefen Vertrauens. Vielleicht springt dieser Funke über, wenn wir jetzt gemeinsam ein Bekenntnis lesen. Das ist auf unserem Sonntagsblatt auf der letzten Seite. Worte, ja, von wem stammen sie? Von Paulus. Römer 8. Ich möchte von seiner Erfahrung profitieren. Ich möchte, dass wir aus diesem neuen Leben dank Jesus Christus und dass es die Mitte ist, in die wir immer wieder zurückkehren können. Gemeinsam fragen wir, ist es denkbar, dass etwas dazwischen kommt, was uns trennt von der Liebe Gottes? Ich kann in Angst versinken, ich kann in die Enge getrieben werden, ich kann verleumdet oder verfolgt werden. Es mag sein, dass meine Existenz gefährdet ist, dass ich in meiner Armut allen Blicken ausgesetzt bin, vielleicht sogar, dass ich in Lebensgefahr gerate. Doch dies alles bedroht mich nicht. Ich habe einen, der mich liebt. Mit ihm zusammen ist mir der Sieg sicher. Denn eins ist ganz gewiss, der Tod mag kommen, das Leben mag mir alle Mühe machen, es mag Mächte geben, die man den Zufall nennt oder das blinde Schicksal. Es mögen Katastrophen über die Welt kommen, heute oder morgen. Zwischen Himmel und Erde mag es Einflüsse geben, die unser Leben bestimmen. Sie können viel tun, aber sie können uns nicht trennen von der Liebe Gottes, die wir in Christus Jesus finden. Herrn. Amen. Aus dem Lied 176 singen wir die dritte Strophe.